begrüße Sie ganz herzlich zu der Sendung jetzt mit der Anna-Maria Malkusch. Schön, Anna-Maria, dass du wieder bei uns bist. Geht's dir gut?
Ja, ich hatte heute meine erste Glaubensprüfung gleich morgens um 6, als es schneite.
Bio in Deutschland.
Und ich sollte herkommen und musste durch den Hochschwarzwald und es war alles blockiert mit Schnee und Eis und querstehenden LKWs. Also da kriegst du die ganz praktische Übung von dem Thema, das wir heute haben.
Genau,
wir haben wird der Messias Glauben finden, wenn er zurückkommt. Also das sind so kleine Übungen gleich morgen.
Lukas 18,8. Ja, genau. Du bist ja auf einem sehr intensiven Glaubensweg. Du bist jetzt auch in der längere Zeit im Heiligen Land gewesen.
Oh ja, genau. Also dieser Glaubensweg eigentlich, das ist ein sehr schöner Bogen, der hat ja bei mir ganz intensiv um 2000 begonnen. Ich habe letztes Jahr ein bisschen was davon erzählt in den Sendungen, aber es ging um diesen lebendigen Glauben. Ich wollte mehr wissen und das als Geschäftsfrau, die eigentlich gar keine Zeit hat, und die ein bisschen eingefahren war in den Traditionen, auch in den katholischen Traditionen, in den jüdischen Traditionen. Und wo der tägliche Ablauf, der Lebensablauf dieser 60 Jahre einem doch auch stumpf macht. Und 2000 hat's da so richtig auch einschneidende Erlebnisse gegeben. Und die haben dann dazu geführt, dass ich so ab 2004, 2005 regelmäßig ins Heilige Land gefahren bin, was ja meine Heimat, meine Wurzeln sind. Und jetzt eben wieder. Und unsere letzte Sendung im letzten Jahr war ja noch direkt vor Chanukka. Ich hatte ja ein bisschen was davon erzählt. Aber ich bin eben auch immer sehr, sehr gerne in Emmaus, im Kloster der Seligpreisungen. Und das hat mich dieses Mal um diese Jahreszeit ganz, ganz besonders berührt. Weil ich war über Weihnachten erstmals auch da, also Chanukka und Weihnachten bis fast ins neue Jahr. Und ich habe sehr, sehr intensive Strömungen dort einfach auch wahrgenommen, dass da Umwälzung ist, dass da was Neues kommt, dass da Veränderung kommt. Das ist eben in so Zeiten des Abgeschiedenseins und der Ruhe und auch von Klosteraufenthalt, auch wenn er diesmal jetzt in Emmaus nicht ganz so lange war. Ja, also es tut sich was. Ja. Es tut sich was bei uns.
Das jüdische Chanukka-Fest ist ja ein Lichtfest.
Genau.
Unser Schweizer Kardinal, ja, der Leiter oder Präsident des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, der, aha, auch für den Dialog mit dem Judentum zuständig,
okay,
ist,
ja,
war dabei, ist hingegangen, okay, ja, hat uns auch erzählt, oh, im Interview, das ich mit ihm führen durfte, ja.
Wow.
Und wir haben jetzt mit, wie heißt der zum Vornamen, weiß ich nicht mehr, Yuval Lapide.
Genau, Yuval Lapide, ich kenne seine Mutter noch, ja.
Ja, haben wir auch jetzt Sendungen bei uns,
ja,
der bringt auch den christlich-jüdischen Dialog hinein und einfach so auch das Alte Testament, ja, aus jüdischer Sicht und, ja, hat eine brennt Feuer. Ganz schön, ganz schön.
Aber das Brennen, das Feuer will Gott ja bei uns allen. Das ist das, was Jesus bei uns allen will. Deswegen hatte ich dieses Thema, das hat mich so angesprungen, gleich Anfang des Jahres. Wird Jesus Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wir sprechen ja wirklich von seiner zweiten Wiederkunft. Für die Juden wäre es die erste. Erstmal der lang ersehnte Messias. Da kommen noch ganz, ganz viel Turbulenzen auch auf das jüdische Volk zu. Aber ich glaube einfach, dass wir eine Aufgabe haben als messianische Juden, als Nachfolger Jeschuas. Ich sage ja immer gerne auch Jeschua, weil es wirklich der Geburtsname ist und noch ein bisschen intensiver in dem Hebräischen, wie eben in der griechischen oder der lateinischen Übersetzung. Und wir wollen ja auch gerne bei unserem Namen genannt werden. Aber auf alle Fälle dieses Brennen, was wir schon haben, was ich hier bei der Jugend wieder feststelle, also auch jetzt auf der Mehrkonferenz, bei der charismatischen Erneuerungskonferenz in Bamberg, das war auch gleich in den ersten Tagen des Januar, du merkst, es bewegt sich was. Und du merkst, dass wirklich vor allem die Jugend diesen lebendigen Glauben sucht. Den ich eben auch 2000 mit vielen tausend Fragen, mit vielen Lebenseinbrüchen oder Veränderungen, das sind ja oftmals solche Ausgangspunkte. Da erst zeigt sich, wie sieht es mit Glauben aus?
Sag mir noch etwas zu dem Namen Jeshua.
Okay. Jeshua, ja, also ich würde fast sagen, es ist genau wie Shabbat. Lasst uns da mal vielleicht separat einen kleinen Impuls nehmen. Aber jetzt ist es so, Jeshua heißt mehr als Erlöser und Erretter. Also Jesus ist die Übersetzung aus dem Griechischen. Das ist für uns Erlöser, er ist unser Erretter, er ist unser Erlöser. Aber in Jeshua steckt eben, Jeshua HaMashiach ist der volle Name, steckt das Mashiach, steckt der Messias, der König. Und das ist diese wichtige Balance, die wir brauchen. Wir haben unseren Errettern, unser Erlöser, das Lamm, das für uns gestorben ist, das unseren Glauben ausmacht, an dem wir uns festhalten, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er bringt uns zum Vater, aber wir haben auch einen König. Als Lamm dient er uns, ja. Als Löwe ist er König. Er ist der Löwe von Juda. Und dieser König, dieses Königreich hat er selbst immer wieder vorangebracht. Er spricht nicht von irgendwelchen Etiketten, er spricht vom Königreich. Und er ist der König. Und in Jeshua HaMashiach ist unter anderem eben auch dieser König noch viel stärker im Wort enthalten. Und da können wir wirklich noch mal drauf eingehen, aber das ist eben, darum bleibe ich immer wieder natürlich auch bei Jesus Christus. Heute gibt es allerdings so viele Jesusse und Christusse weltweit, die nicht unserem Jesus Christus von Nazareth entsprechen, dass wir da auch immer wieder vorsichtig sein müssen. Es ist traurig, aber er hat es uns ja angekündigt, dass sowas am Ende der Zeit eben beginnt. Aber Jeshua hat uns eben diesen Glauben vorgelebt. Und das ist etwas, was ich einfach weitergeben möchte heute in diesem hebräischen Kontext, so wie Yuval eben auch. Ich denke, wir können voneinander so viel lernen. Wir müssen voneinander lernen. Wir haben einen älteren Bruder, wir haben einen jüngeren Bruder, Bruder-Schwester, Familie. Das ist Gottes Reich. Und wir haben die Aufgabe, hier Licht zu sein. Und da kommen wir wieder zum Lichterfest, zu Chanukka, wo wir so deutlich sehen müssen, Jesus, das Licht dieser Welt, Jeshua, unser Licht. Und was bedeutet das? Da hatte ich mal was Interessantes vorbereitet, aber lasst uns beim Glauben bleiben heute, weil ich den Eindruck habe, dass Gott mit 2018, mit dem jüdischen Jahr 5778, das hat ja letztes Jahr schon begonnen, dass er in dieses Feuer hinein will, in dieses Licht hinein will, in uns wieder etwas neu entzündet, und zwar unabhängig vom Alter. Aber dazu müssen wir uns fragen lassen, wird er Glauben finden, wenn er zurückkommt? Wir wissen, er kommt zum zweiten Mal. Wir wissen allerdings auch, dass das mit Gericht und mit anderen Dingen zu tun hat. Dürfen wir uns auch bewusster machen und nicht nur den Kopf in den Sand strecken. Wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Berufung, auch als Volk Gottes. Es ist klar, dass der eigentliche Ruf ist und bleibt natürlich auch. Das jüdische Volk ist der Augapfel, da wollen wir gar keine theologische Frage draus machen, einfach mal stehen lassen. Aber wir sind als Nachfolger von Jesus, als Nachfolger Jeschuas, in dem Brennen seiner Liebe, in dem Brennen zu seinem Vater, wir sind das Licht, wir sind die Fackel. Wir sollen den anderen den Weg zeigen. Das können wir nur mit brennenden Herzen.
Und Jesus hat ja gesagt, Jesus hat dir gesagt, Feuer bin ich gekommen, auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es würde schon brennen.
Ja.
Das ist übrigens mein Primitspruch.
Aber boah, das ist ja schon mal, also da hast du ja eine Berufung, ja. Da hast du ja eine Berufung in deinem Primitspruch. Also das ist so, die Dinge, die berühren mich sehr stark. Also auch bei mir Taufspruch und so, das sind so ganz eindeutige Sachen, die jetzt so viele Jahre später absolut deutlich werden. Ja, also Jesaja 43, Jesaja 40, das sind so Dinge, wo wir uns in den Momenten manchmal gar nicht so bewusst sind. Wir freuen uns, aber wir können nicht das Maß erfassen. Ja, und hier ist ein Thomas, der Feuer auf die Erde hilft zu werfen, auf uns als Zuhörer, auf uns als Pfarrer, auch auf uns als Leiter für Jugend und andere. Finde ich ganz speziell.
Du hast gesagt, dieses Wort, Lukas 18,8, ja, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben finden auf der Erde, mit der Rückkehr Jesu zu tun hat. Und wir haben vorhin vom König gesprochen, vom Lamm und vom Löwe. Und ich glaube, gerade das ist auch wichtig, dass wir nicht nur das Lamm und auch nicht nur den Löwen, das Lamm, das ist die barmherzige Liebe des Herrn. Und der Löwe, das ist eher der richtende Herr.
Der Gerechte.
Der Gerechte, die Gerechtigkeit, beides gehört ja zusammen.
Absolut.
Und deshalb ist Jesus das Lamm und der Löwe.
Und ich glaube, das hat was auch mit Glauben zu tun. Wir brauchen ein neues Ausrichten unserer eigenen Sichtweise. Ich hatte mir vorgenommen, so 2, 3 hebräische Wörter heute auch mal reinzubringen. Eins davon ist zum Beispiel Emuna. Emuna ist hebräisch und heißt Glauben. Aber in Emuna steckt, die hebräische Sprache ist ja sehr, sehr bunt und vielfältig, also von einem Wurzelwort, wirklich wie so ein Stammbaum, gehen eine ganze Reihe von Wörter aus. Und in diesem Emuna ist E-M-M, also Mutter beinhaltet, aber auch Amen beinhaltet. Und Emuna bedeutet im Hebräischen Glauben und Vertrauen im Einen. Und wir hatten letztes Jahr so ein ganz klein wenig einen Ausflug in das hebräische Denken, in das römisch-griechische Denken. Im griechischen, römischen Denken, so wie wir es in der Schule haben, ist meistens Glaube separat von Vertrauen. Im Hebräischen nicht. Und das ist ein Vorteil. Weil etwas, was schon auseinandergenommen ist, muss ich quasi auch erstmal wieder lernen, zusammenzufassen. Und es gehört aber Vertrauen dazu, glauben zu können. Ich kann mir etwas vormachen wie eine Illusion. Ich glaube. Ich kann Glauben lernen, so wie er mir in die Wiege gelegt ist und wie ich ihn eben auch erlebe in meinem Glaubensweg mit meiner Familie oder christlichen Religionszugehörigkeit. Ich kann aber auch Glauben in meinem Leben nicht nur ertasten und erspüren, sondern wirklich erleben, wo eine lebendige Beziehung und ein Vertrauen dazu reinkommt. Und das ist zum Beispiel eben dieser Weg, den ich da seit 2000 auch gehe, wo ich schon für mich selber einfach feststellen musste, in so einer kleinen Analyse der letzten 50 Jahre, wo das angefangen hat, 2000 war ja nun schon 18 Jahre her, heute werde ich 61 dieses Jahr, also da festzustellen, vieles ist über Jahrzehnte einfach so gelaufen, weil es so ist. Sowohl von der Einrichtung aus dem katholischen wie aus dem jüdischen auch. Und ich habe das nie in Frage gestellt. Es hat einfach gepasst. Man wächst damit auf. Aber man hat, also ich zumindest, habe lange, lange Zeit nicht nach mehr gefragt. Und dann kamen so die ersten Schwierigkeiten. Um 2000 rum, ich war ja Unternehmerin und hatte 25 Angestellte, ein recht nettes Unternehmen gehabt. Aber es fing an, Schwierigkeiten reinzukommen. Und ich lernte beten. In einer völlig neuen Weise. Meine Mutter war eben wirklich auch als treue Katholikin, trotz ihrem ganzen jüdischen Hintergrund, sie war eine Beterin, ihr Leben lang. Und ich habe das in den frühen Jahren eher sogar etwas belächelt. Und ich habe mich später dafür bei ihr entschuldigt. Ja, aber da ging es in diese Richtung hinein. Und als es mir dann anfing, auch wackelig zu werden, firmenmäßig, familienmäßig, so wie man das eben gelegentlich erlebt, da kommt unter Umständen, wenn man eine Basis im Glauben hat, in Christus hat, kommt unter Umständen dann, ja, und wo bist du jetzt, Herr? Und jetzt fängt es an, interessant zu werden. Jetzt fängt es an, wirklich, ist da Vertrauen da? Ist da Glauben, also ich spreche jetzt wirklich nur erstmal von mir, ist da Glauben einfach aus der Routine? Oder ist da Glauben, dass wirklich Jesus wiederkommt? Ist da Glauben mehr, was die Schrift anbetrifft? All das, was war nicht da. All das war nicht da.
Ich stelle eine gewisse Spannung fest, dass viele auch von unseren Hörerinnen und Hörern, ich kann mich da auch einschließen, eine Vorstellung haben von einem Gott. Wir glauben an Gott, aber er ist so weit weg. Mhm. Irgendwo, ja, wir glauben an einen Gott. Mhm. Er hat das alles erschaffen und so weiter. Mhm. Unsere Schwierigkeit ist jeweils eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Also so wirklich, wir erfahren ihn in der Eucharistie als Katholiken ganz besonders, aber wir sind uns nicht mehr gewohnt, wirklich mit ihm einen Dialog zu führen. So in diese glaubensmäßige Einheit oder Verbundenheit mit dem Herrn zu kommen, aus dem Willen des Herrn zu leben, nach dem Wort Gottes zu suchen und so weiter, das kennen wir viel zu wenig. Das machen wir in der katholischen Kirche einfach viel zu wenig. Das habe ich fest auf dem Herz und ich spüre, wie wichtig das da ist, eine Änderung herbeizuführen. Ja. Wir müssen den Herrn wieder
suchen,
heranholen. Er ist da, er ist in der Nähe. Ja. Wer war das? Papst Benedikt hat das mal so schön gesagt. Der Himmel, der ist nicht irgendwo weit weg am Horizont, sondern der Himmel beginnt da um mich herum. Ich bin umgeben vom Himmel.
Von der Luft, vom Himmel,
Der ist einfach die unsichtbare Welt. Ja. Und wir sehen die vielen Engel und wir sehen die vielen Heiligen, die mit uns sind und so weiter. Ja. Und die Gegenwart des Herrn, den Beistand des Heiligen Geistes, im Beistand, er steht ja bei mir, wir sehen ihn einfach nicht, aber er ist doch da.
Absolut.
Und das müssen wir doch wieder wahrnehmen.
Und das ist verloren gegangen. Das ist wirklich ein Stück weit verloren gegangen. Ich stelle fest, also ich bewege mich ja nun auch wegen meiner Autorentätigkeit und wegen der Traumatätigkeit sehr viel auch im freikirchlichen, im evangelischen, protestantischen Bereich, im jüdisch-messianischen Bereich und sehr, sehr viel in der katholischen Kirche. Und die Charismatik, die charismatische Erneuerung der katholischen Kirche, ich war begeistert jetzt wieder bei der Versammlung, die jetzt eben in den 1. Januar Tagen stattgefunden hat.
Die Mehrkonferenz.
Die Mehrkonferenz kam direkt, also ich hatte wirklich einen heißen Dezember, also vom Heiligen Land nach Bamberg und direkt in die Mehrkonferenz rein. Das war schon sehr speziell, aber jetzt ging es, direkt davor war eben die Charismatik, die Mehrkonferenz war ja mit 10.000 Leuten wirklich extrem gewachsen in diesen letzten Jahren. Hier bei dieser Jahreskonferenz vom Bamberger Kreis war es viel, viel, viel kleiner, aber sehr persönlich. Sehr persönlich und auch so die Vorträge, die Gespräche, soweit sie da reinkamen, Buße. Buße hat mit Glauben ganz, ganz viel zu tun. Da komme ich vielleicht, wenn wir Zeit haben, dann ganz zum Schluss nochmal dazu. Aber dieser lebendige Glaube, den ich damals angefangen habe zu suchen, der in der charismatischen Erneuerung in der Jugend schon viel stärker ist, brauchen wir alle. Sonst werden wir wirklich Schwierigkeiten haben, schwierige Zeiten zu überstehen. Ja, so wie bei mir eben 2000, da hat's gerappelt, da war's schwierig geworden Und ich fing an zu fragen. Und ich kann meinen Eltern von ganzem, ganzem Herzen, sie sind ja beim Herrn, nur danken, dass sie mir dieses Fundament gegeben haben. Auch wenn es viele Jahre ziemlich verschütt gegangen sind, weil die Welt mich mehr mit Firmen und mit anderen Dingen abgelenkt hat und einen lebendigen Glauben gar nicht wirklich hat sich entwickeln lassen. Das war meine Verantwortung, muss man dazu sagen. Aber ich habe es nicht vermisst. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es anfing, schwierig zu werden. Ich wünschte mir heute, dass wir wirklich gerade bei der Jugend gar nicht so weit warten müssen. Dieser lebendige Glauben, dieses Emuna-Glauben und Vertrauen kommt durch tägliche Schritte. Und ich fand das ganz interessant. Ein Rabbiner Lord Jonathan Sachs, der war von England, der Hauptrabbiner, ist also ganz was Besonderes. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass dieses Wort Emuna beinhaltet, und das ist eben typisch hebräisch, Treue, Lebendigkeit, Loyalität, nicht wegzulaufen, wenn es hart kommt, wenn es schwierig wird, dem anderen zu vertrauen und es zu ehren, dass der andere uns ehrt und uns vertraut. Ich würde sagen, also wir hätten fast schon die Sendung nur anhand dieser Wörter, wo wir uns vorstellen können, was bedeutet hier im jüdisch-hebräischen messianischen Kontext Glauben? Es hat wirklich diese beiden Teile, dieses Vertrauen, Loyalität, in schwierigen Zeiten stehen bleiben. Wir haben im Hebräischen, also wir haben im Jüdischen, das ist jetzt zwar auch ein bisschen heftig, aber es passt trotzdem rein, als im Dritten Reich eben der Holocaust war, da haben einige Rabbiner gesagt, jetzt wird sich unser Glauben, und das erschüttert mich gerade im Moment selbst sehr stark, jetzt wird sich unser Glauben bewähren müssen. Und viele sind in die Gaskammern gegangen mit einem Lied auf dem Lippen. Ich glaube. Ich glaube an Yahweh. Es heißt genau, Ani Ma Emem, ich glaube. Das sind Umstände. Ich meine, die brauchen wir jetzt hier nicht aufzulisten, beziehungsweise es geht darum, das ist das Schlimmste, was es geben kann, wenn ich mein Leben verlieren würde, davor stehe. Glaube ich dann noch? So weit brauchen wir heute gar nicht zu gehen. Im Moment geht es wirklich darum, will ich meinen Glauben on fire, in Feuer setzen lassen? Bin ich bereit, wirklich mich vom Heiligen Geist, der ja überall weht, in jeder christlichen Kirche, darf er wehen, wenn wir ihn lassen, darf er uns wirklich an Feuer setzen, ob wir 70 sind oder 17?
Das wollen wir genau ein bisschen überlegen jetzt, dann noch ein bisschen Musik einspielen und nachher gehen wir weiter dem Thema, wird der Menschensohn, wenn er zurückkommt, auf der Erde noch Glauben finden? Dann wir uns überlegen, darf er mich überhaupt feurigen Glauben schenken? Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch. Zum Lukas-Text im Kapitel 8, Vers 8 wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, Glauben finden hier auf der Erde oder noch Glauben, kann man es auch so übersetzen. Anna-Maria, warum ist dir dieses Thema jetzt so wichtig? Was hat es auf deinem Herzen ausgelöst?
Es hat in meinem Herzen ganz, ganz viel ausgelöst. Nicht nur aufgrund meiner eigenen Geschichte, sondern aufgrund dessen, was ich in der Begleitung von vielen geschlagenen Menschen sehe. Ich hab ja erzählt, ich bin auch mit Traumatherapie und mit Seelsorge sehr aktiv, seit vielen Jahren mit Befreiung, mit innerer Heilung. Und ich sehe, unser Glaube bröckelt. Ich kämpfe quasi an allen Fronten. Und Jesus hat mir klar gemacht, lass mich für dich kämpfen. Das wäre noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen, weil ich einfach viel zu sehr auf mein eigenes Können, auf meine eigene Kraft, auf meinen eigenen Willen, auf meine eigenen Pläne geschaut hat. Das war eine Notwendigkeit aufgrund meines Lebensablaufes und des Weltjugendtages und all der Dinge, die da geschehen sind. Es hat mich herausgefordert, da wo es schwierig wurde, und das haben wir ja vorhin von Glauben Emuna gerade gehört, stehen bleiben, Beständigkeit, wenn's schwierig wird. Aber ich hatte ja noch nicht mal eine Ahnung, wie sich die Dinge so entwickeln können. Und jetzt sehe ich in einem großen Stil, vor allem auch bei Ehepaaren, bei Menschen in Schwierigkeiten, dass ihr Glaube zwischen den Fingern zerrinnt. Und das tut mir körperlich und persönlich sehr weh. Weil ich weiß, ich habe jetzt diese Gnade, es ist wirklich eine Gnade, sie ist mir geschenkt worden, eine so intime, enge Beziehung zum Herrn gefunden in diesen Jahren, dass ich, vielleicht übertrieben für manche, aber ich kann kaum atmen, würde man sagen, ohne dass ich seine Gegenwart brauche. Ich spüre sofort, wenn da nicht mehr da ist und stelle mich auch in Frage, wo lieg ich verkehrt. Das war ein weiter Weg, das ist nicht jedermanns Weg, aber ich spüre den Herzensschrei Gottes. Und das darf ich mit ganzem Glauben und absolutem Vertrauen und Wissen sagen. Den Herzensschrei Gottes, des Vaters nach seinen Kindern. Und sie sind so irregeführt, sie sind so auf Abwägen, sie sind so in Sorge, in einem Dorngestrüpp, wo Glauben, und das haben wir auch im Neuen Testament, Sorgen machen unseren Glauben kaputt. Also die Sonne, also das ist dieses Gleichnis vom Seemann, gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber Sorgen, Probleme bringen unseren Glauben nicht nur ins Wanken, sondern oftmals zum Einstürzen. Und jetzt ist die große Frage gewesen, muss das vielleicht sogar sein? Muss vielleicht etwas Altes, wie es auch bei mir und vielen, die ich begleite, war, muss etwas Altes einstürzen? Weil es festgefahren ist. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist. Das sage ich ganz, ganz klar. Wir haben ganz wunderbare, wichtige Bestandteile, Bausteine, die wir brauchen. Aber nehmen wir ein altes Haus, das baufällig geworden ist, weil es nicht gepflegt wurde. Wir sollen ja ein Haus Gottes sein, wir sollen ein Tempel sein. Wenn ich meinen Glauben nicht pflege, wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe, wenn ich eben keine Anleitung, Führung habe, dann kann das Haus verkommen. Es kann verwildern. Das sagt uns auch, die Sprüche sagen uns das. Der Garten verwildert. Und ja, dann komme ich aber aus dem Dschungel nicht mehr raus, wenn ich wirklich in Schwierigkeiten bin. Ich kann kein Land mehr sehen. Ich kann den Himmel nicht mehr sehen. Ich kann Gott nicht mehr sehen. Und er sagt uns aber, suchet und ihr werdet mich finden. Ich lasse mich finden. Und zwar sehr einfach. Aber wenn etwas starr geworden ist und mir nicht mehr hilft, in einer Gesetzlichkeit lebendig eine intime Beziehung mit Gott zu haben, dann haben wir den Glauben nicht, den wir brauchen, wenn Jesus wiederkommt. Ich will es wirklich als Herausforderung uns allen mal geben, werden wir Jesus überhaupt erkennen? Was war denn beim ersten Mal? Was, nehmen wir uns wirklich das Vorbild des Alten Testaments und der Israeliten. Sie haben alles gehabt. Sie haben über Jahrtausende die Schriften, die Propheten, alles gehabt. Als er vor ihnen stand und es war die Wahl zwischen Barnabas und ihm, haben sie Barnabas gewählt. Er hat davor Jahre Gutes getan, wirklich auch Befreiung, Heilung, Dämonen austreiben. Das volle Programm, das uns zur Verfügung steht als Jünger Gottes, als Jünger Jesu Christi. Haben sie ihn erkannt? Nein. Sie haben eine völlig andere Erwartung gehabt. Welche Erwartung habe ich heute als gläubiger Christ, ob Katholik oder evangelisch, freikirchlich, auch jüdisch, von meinem Messias? Kann ich mich führen lassen vom Heiligen Geist, ihn wirklich zu erkennen, oder falle ich auf ein Plagiat, eine Kopie vielleicht rein, die einfach gut aussieht, die ein paar Attribute hat, wie sie übrigens im Buch Daniel auch beschrieben werden? Wo ist dann, wie passt es dann mit dem Glauben? Welchen Glauben habe ich dann? Wir dürfen eins nicht vergessen, und deswegen ist mir das Thema so wichtig schon seit längerem, aber ich merke, es ist jetzt ein neuer Durchbruch da. Wir haben es wirklich mit einer unsichtbaren Welt und einem Widersacher zu tun. Dieser Widersacher hat absolut alles kopiert. Die wenigsten wissen, dass der Herr der Lüfte, wie er ja auch heißt, Satan oder Luzifer als Herr der Lüfte, dass es so eine Art zweiten Himmel gibt. Ja, also das, was er quasi unter dem, als er aus dem Himmel rausgeflogen ist, mit all seinem Drittel und den anderen, da hat er sich ja was gebaut. Er hat nur kopieren können, was er schon kannte. Er ist kein Schöpfer. Aber wenn ich, das sind falsche Basis, da gibt's einen falschen Gehorsam, da gibt's einen falschen Glauben, da gibt's eine falsche Treue, da gibt's eine falsche Liebe. Ja, was bedeutet das für mich? Wenn ich das plötzlich mal hören würde, nein, ich bin richtig. Jeder von uns denkt, ich bin richtig. Und es ist kein Vorwurf. Ich habe es mir ja auch nicht als Vorwurf gemacht, sondern ich wusste ja gar nicht, wo ich ansetzen sollte. Und das ist für viele von uns. Wir vertrauen unseren Vorgesetzten, wir vertrauen unserem Pfarrer, unserem Pastor, unserem Bischof. Sie haben ja auch Theologie studiert und all die Dinge. Und doch stelle ich fest, dass viel Glauben bei ganz einfachen Leuten, ganz simpel wie ein Kind, am besten funktioniert.
Ja, kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen? Das, glaube ich, ganz wichtig, dass der Widersacher alles kopiert hat, ja. So parallel Himmel aufgebaut hat. Ja. Wie kann ich dann unterscheiden? Was ist der echte Himmel? Was ist jetzt die Kopie?
Wir hatten ja letztes Jahr Gottes Stimme hören angefangen, ja, und wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr, glaube ich, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Das könnte so ein bisschen ein Anfang jetzt sein. Wir können es selbst nicht. Wir können es nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und zwar den richtigen. Es gibt sogar einen falschen Heiligen Geist. Wir wissen, es gibt einen antichristlichen Geist, der gegen Jesus geht. Dann gibt es auch einen Heiligen Geist, also das Gegenstück, das uns ihn per Illusion, per Täuschung etwas vormacht, das sehr gut aussieht. Wir wissen, dass der Feind wirklich die Bibel sehr, sehr gut kennt. Also der kennt es in- und auswendig, und zwar in Hebräisch, Lateinisch, Griechisch und welchen Sprachen auch immer. Wir brauchen eine Reinigung, eine tiefe Reinigung von Dingen, die von uns selber gebaut sind im Laufe unseres Lebens und dem, was wirklich wahr ist. Jesus ist die Wahrheit. Und heute ist eines der Lieblingswörter: Wahrheit hat viele Gesichter. Wenn wir der Bibel vertrauen und glauben, kann das nicht sein. Wahrheit ist nur eins, und das ist Jesus. Mhm. Und wie kann ich es finden? Anhand der Schrift. Ja, die Schrift gibt mir nicht für jeden Tag eine Auslegung oder einen Hinweis, was ich tun soll oder was ich lassen soll. Das stimmt in begrenztem Maße, weil ich mich nicht damit auskenne. Wenn ich mal wieder anfange, ganz kontinuierlich wenigstens wieder ein bisschen zu lesen, ja, und auch dann so, ob es Yuval ist, ob es ich bin, ob es du bist, ob es viele andere wunderbare Sprecher hier am Radio sind. Wir können uns auch über Lebenshilfe und andere Dinge hier helfen lassen, etwas zu erneuern oder wiederherzustellen. Und dieser Geist der Unterscheidung, den wir brauchen, ja, der wird in der Bibel genannt. Es ist einer von den sieben Geistern, kann man sagen, in Jesaja 9, glaube ich, werden die aufgeführt. Der Heilige Geist hat verschiedene Ausfirmen, er hat Früchte, er hat Gaben, aber er hat vor allem auch die Unterscheidung. Und ich bilde und rüste ja viele junge Leute auch teilweise immer wieder aus oder zu. Und es ist sehr spannend zu erfahren, wie der Heilige Geist diesen Geist der Unterscheidung schenkt. Wir können ihn nicht erarbeiten. Das sind alles Geschenke Gottes. Aber ich strecke mich danach aus. Ich muss es wollen. Und dann habe ich quasi ein Werkzeug in der Hand, mit dem ich noch nicht viel anfangen kann. Wie wenn ich ein Fahrrad geschenkt bekomme und weiß noch nicht, wie ich fahren soll. Also es braucht dann wie ein Zuschleifen. Ein Messer muss auch geschliffen und scharf gemacht werden, dass ich das verstehe. Oftmals habe ich so erstmal ein inneres Bauchgefühl. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, was? Das dauert. Und deswegen ist mir das so wichtig, einfach dieses Thema Glauben als beginnender Baustein. Ohne Glauben im Vertrauen brauchen wir uns nicht mit Gottes Stimme auseinanderzusetzen. Wir werden sie nicht hören, weil Glauben und Vertrauen geht nur, wenn wir auf den einzig wahren Gott ausgerichtet sind. Und dann kommt nach und nach die Unterscheidung. Oh, das ist aber, es entspricht zumindest auch nicht der Schrift. Dann habe ich ja Freunde, dann habe ich einen Thomas, dann habe ich Pfarrer, wo ich sagen kann, könntest du mir da mal weiterhelfen? Ich komme da gerade nicht mit klar.
Das ist die große Schwierigkeit, dass wir viel zu wenig Vertrauen haben in das Wort Gottes und dass wir es zu wenig kennen. Und deshalb haben wir auch uns entschlossen, in diesem Sinne das ganze Jahr wie eine Jüngerschule zu machen. Es gibt nichts wichtiger, als wirklich wieder Jüngerin und Jünger von Jesus zu werden, in die Schule zu gehen, ihn wieder kennenzulernen, wirklich seine Art zu denken, seine Art zu handeln.
Das ist unser Vorbild.
Als unser Vorbild und ihn nachzuahmen und dann können wir auch immer mehr unterscheiden, was kommt da von der Welt oder von anderen Gruppierungen, die eben nicht der reine Jesus sind, sondern eben eine Kopie, die uns
oder eine Vermischung.
Ganz auf gefährliche Art und Weise eben
unterläuft,
wegführen will vom echten Waren. Jesus, vom wahren Glauben.
Nur ein kleines Bild, weil du sagst wegführen. Ein Schiff, das auf seiner Route fährt und nur einen halben Grad irgendwo am Anfang ein leichter Navigationsfehler. Ein halbes Grad unterscheidet sich für uns erstmal gar nicht. Aber auf einer Strecke von 100 oder 1000 Kilometer kommst du zig Kilometer von deinem Kurs ab.
Schönes Bild, ja.
Also wir brauchen wieder das, also mein Gebet ist auch, und das kann man ja vielleicht nachher nochmal einfügen, weil ich noch wirklich zu Maria kommen will, sie ist mir so wichtig geworden, nicht nur, weil ich selber Maria heiße, Miriam, nein, ganz im Gegenteil, sondern wir müssen den Herrn bitten, dass er unser Schiff, wir sollen ja auch Fische sein, wir sollen Schiffe sein, wir haben ja viele Bilder, zurück auf den Kurs zu bringen. Manchmal kann man nicht nur einfach das Schiff wegnehmen und dann wieder zurücksetzen oder abbrechen. Manchmal ist es ein langsamer, so ein behäbiges Schiff, das braucht so ein bisschen eine Kurve, bis es den Weg wieder auf die eigentlich ursprüngliche Bahn hat. Aber wenn ich den Herrn bitte und dabei bleibe, und jetzt kommen wir zum Gebet, hatten wir ja letztes Jahr auch ganz kurz mal gehabt, ohne Gebet, ohne Flehen, ohne Buße. Und das ist der große Vorteil der katholischen Kirche und einfach der Gläubigen, will ich sagen. Es geht nicht um die Institution, sondern wirklich der einzelnen Gläubigen. Hier ist so viel wertvolle Edelsteine noch. Aber wir müssen wieder in die Ursprünglichkeit zurückkommen. Wenn ich Pfarrer höre, die eben traurig sagen, ja, Hier im Westen, also Österreich, Deutschland, Schweiz, wären die Kirchen beim Beichten immer leerer, aber in Medjugorje, ja, da stehst du eine Stunde an und das bei, ich weiß nicht, 20 offenen Beichtstühlen, wo gebeichtet wird und wirklich geweint, wirklich gefleht wird. Da geht es nicht nur um das Lippenbekenntnis, so wie ich früher, so als 15-Jähriger, ne, zum Pfarrer, ja, ich habe meine Eltern angelogen, ja, ich habe da was gemacht, ja, der Lippenstift, der ist eben im Kaufhaus verschwunden, zufälligerweise in meiner Tasche. Da kann man vielleicht heute drüber lächeln, aber das war keine Buße, ja. So ist es aber bei Jugendlichen mal. Und darum, es geht nicht zu richten, sondern ich brauche ein Geschenk der Bußfertigkeit. Ich brauche eine Erkenntnis und die kann mir nur geschenkt werden. Was ist Buße wirklich wieder? Wo habe ich dich verletzt? Lasst uns vor Augen halten, dieser lebendige Gott ist wie du mir gegenüber, Thomas. Ich kann dich schlagen und es tut dir weh. Ich kann dich mit Worten verletzen. Das kann ich bei Gott auch. Ich verletze ihn, wenn ich seine Gebote nicht halte. Und ich meine nicht nur die 10 Gebote, ich meine wirklich auch die Feste und den Schabbat. Ich habe da letztes Jahr kurz drüber gesprochen. Das gehört, Jesus sagt ganz klar, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Nicht Gesetze, Gebote. Und wenn ich das nicht tue, dann verletze ich ihn. Wenn ich einen Ehepartner oder einen Verlobten, einen guten Freund habe und der bittet mich um etwas und ich mach's nicht einmal und nicht zweimal und nicht dreimal, er ist verletzt. Ja, Gott hat uns doch geschaffen, er hat uns Gefühle gegeben. Er hat die gleichen. Wenn ich ihn ablehne, weil ich nur meinen eigenen Stiefel und meine eigenen Glaubensgrundsätze mir zusammen Pfremle, weil Jakobus sagt, ja, im Jakobusbrief steht, am Ende der Zeit werde ich nur noch glauben, was mein Ohr klitzelt. Ja, und es gibt so ein schönes Bild von einer Freundin, die hatte das wirklich als Bild, wo die Schlange das Ohr kitzelt und ihr lauter Lügen erzählt. Das passt genau in den Jakobusbrief. Dieses spitze, blöde Ding von dieser Schlange der Verführung. Nein, das ist nicht so. Nein, das brauchst du noch nicht zu machen. Aber es ist Gottes Vorgabe. Aber nein, ich brauch's ja nicht.
Und so schnell kriechen wir auf den Leim.
Ja, und das ist genau. Und da hängen wir dann. Aber wie will ich dann den Weg gehen, wenn ich nicht wieder in den Gehorsam gehen? Glaube ohne Gehorsam funktioniert auch nicht so richtig.
Das wollen wir noch ein bisschen im Herzen erwägen, dann noch ein bisschen Musik einspielen und dann gehen wir weiter zu dem spannenden Thema, wird der Menschensohn, wenn er zurückkommt, eigentlich noch Glauben finden?
Thank you.
Wir sind in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch über das Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 8. Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, auf der Erde noch Glauben finden? Anna-Maria, könntest du uns das vielleicht auch ein bisschen noch einordnen? Warum hat Jesus diese, ja, vielleicht auch rhetorische Frage oder eigentlich ist es eine dramatische Frage. Wieso hat er die gestellt? Was ist da geschehen?
Also für mich kommt es so ganz klar rüber, dass er wusste, dass Glauben direkt bevor er kommt so stark angegriffen wird, so stark am Abflauen ist, dass er fast provozierend, herausfordernd fragen muss, wird er noch Glauben finden? Wir haben ein Beispiel, und es ganz viele, aber das eine Beispiel von dem römischen Hauptmann, der gar nicht mehr wollte, dass Jesus mit ihm geht zum Heilen. Er sagt, du befiehlst und die haben zu tun, was wir wollen. Und Jesus sagt, so einen Glauben, noch nicht mal von einem Juden, sondern von einem Römer, von einem Heiden für damalige Beziehung. So einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Jetzt schauen wir uns die heutige Zeit an. Es ist alles so vermischt. Alles ist Einheit, alles ist zusammen, alles, wir dürfen alles. Und Paulus sagt uns schon, aber wir dürfen ja alles, aber nicht alles ist gut für uns. Aber wir können kaum noch Grenzsteine finden, die unseren Glauben klar ausrichten. Und dann ist die Frage, ist das überhaupt noch Glaube? Geschweige denn, ist es der Glaube, der den Himmel auf Erden bringt? Ja, es heißt ja ganz klar auch, durch Glaube gefallen wir Gott, durch Glaube gefallen wir dem Vater. Also nicht, wir sollen Werke tun, ist ein anderes Thema, wir sollen gute Sachen tun, aber es hat viel mit diesem Glauben und im Vertrauen auf einen himmlischen Vater, der alles geordnet hat, zu tun. Das ist der Ursprung. Das ist wie bei Emunah das Wort, die Wurzel. Die Wurzel ist der Vater. Die Wurzel ist der Glaube. Wenn ich keinen mehr finde, werde ich finden, fragt er. Es ist eine Frage. Es ist für uns zum Nachdenken. Das ist die Sendung heute. Für uns zum Nachdenken. Werde ich ihn bei dir, Thomas, bei dir, Annemarie, bei dir, Ursula oder Heinz oder Otto oder wie wir heißen, werde ich den finden? Werde ich den Glauben finden, den ich selber beschrieben habe, den ich selber gelebt habe? Oder weißt du überhaupt, was Glaube ist? Und das ist kein Richten, das ist kein Vorwurf, sondern nur, wir haben die Zeit jetzt noch, uns damit auseinanderzusetzen, uns damit neu ausrichten zu lassen. Aber wenn wir es nicht mehr haben, was ist denn heute in der Zeit? Wir haben in der Politik, in der Wirtschaft, überall, wir dürfen doch kaum noch wirklich Glauben finden. Ich bekam von einem katholischen Freund jetzt von Bolivien die Nachricht, sie dürfen auf der Straße nicht mehr evangelisieren, bis zu 7-10 Jahre Haft für alle. Du darfst nicht mehr in ein katholisches Kloster eintreten, 12 Jahre Haft. Entschuldigung, das hat mit Glauben zu tun, das hat mit Verfolgung zu tun. Aber wenn ich Glaube ablege, dann heißt es in der Schrift, wer mich bekennt vor der Welt, den bekenne ich vom Vater. Und wer mich nicht bekennt vor der Welt, den bekenne ich aber auch nicht. Auch diese Bibelstelle haben wir. Und ich denke, es ist manchmal notwendig, so etwas Klares zu sagen, denn ich kann nicht bekennen ohne Glaube. Ich kann nicht bekennen, wenn ich Jesus nicht kenne. Also wo das lebendig ist, wo ich weiß, er führt mich, wo ich weiß, er steht mir in Schwierigkeiten bei und. Und da kämen wir wirklich jetzt zu Maria, meiner Lieblingsfigur mittlerweile. Ich
möchte noch zuerst etwas ergänzen. Im Kontext dieses 18. Kapitels bei Lukas, da geht es ja um den ungerechten Richter und die unbequeme Witwe. Ja. Und eigentlich sagt Jesus das, nachdem er zum Ausdruck bringt, der Herr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist möchten uns Menschen eigentlich in einer Fülle bedienen, aber wir lassen es nicht zu. Und er sagt im Vers 7, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern. Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen.
So ist es.
Aber dann kommt eben, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden. Also wir lassen das nicht mehr zu. Wir haben uns entfremdet vom Herrn.
So ist
wir trauen es ihm gar nicht mehr zu.
So
wir sind so abgesichert mit unseren Bankkonti und den Versicherungen.
Und genau,
sogar in der Kirche ist der Mammon fast wichtiger als das Glaubensbekenntnis. Mhm. Einfach solche Dinge, eben, das geht es. Der Herr möchte uns eigentlich bedienen, möchte uns zum Recht führen, möchte, dass es uns gut geht, aber wir lassen es nicht mehr zu.
Ja, aber dazu gehört Glaube. Er kann mir doch kein Recht verschaffen, wenn ich gar nicht an ihn glaube. Dann kann er mir auch kein Richter sein. Er kann mir auch nicht meine Fehler zeigen. Und nochmals für die heutige Zeit, wir haben es wirklich auch mit der ganz aktuell praktisch mit der heutigen Zeit. Und ich habe durch Heidi Baker und ihr Zeugnis auch mit Maria jetzt hier nochmal so einen Anstoß bekommen. Maria, ein Mädchen von 13, 14, 15 Jahren, die in einem ganz schwierigen, klassischen, jüdischen Umfeld lebte, bekommt eine Aussage, dass sie den Messias empfangen soll. Wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen, mal zumindest einen Impuls da separat draus zu machen. Und sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Aber in dem Moment denkst du nicht dran, dass du verfolgt wirst, dass du gesteinigt werden kannst, dass das sichtbare Folgen hat, eine Schwangerschaft, dass du verlobt bist, dass dein Verlobter dich noch nicht angetastet hat, dass es Usus war, dass er sofort eigentlich die Frau verpfeift und sie gesteinigt wird. Diese Hingabe von Maria im Vertrauen, es ist Vertrauen, auf das ich hier hinweise, das sollten wir uns wirklich mal näher anschauen. Und das ist das, was wir aber wieder haben werden und was auch für uns wichtig ist. Bin ich denn noch bereit, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn ich meinen Glauben vor anderen bekenne? Wenn ich mal stehen bleibe, wenn es heißt, Buddhismus gut und schön, aber hast du dich mal mit den Wurzeln des Buddhismus befasst und was in den Sanskrit-Schriften drin steht? Nämlich, dass sie alles, was christlich ist, verfolgen. Nein, darf ja nicht sein. Also es ist jetzt, wage ich mich fast schon aufs Wasser. Aber so geht's mit Hinduismus, so geht's mit anderen Dingen. Aber Jesus sagt, ich bin der einzig wahre Gott. Die Juden haben das ganz genau über Jahrtausende so festgehalten. Und die orthodoxen und ultraorthodoxen Juden haben da noch intensiver was gemacht. Nicht alles ist gut, aber dennoch, sie versuchen das festzuhalten. Dieser eine ursprüngliche wahre Gott, der einfach der Vater der göttliche Vater Abraham, Isaak und Jakobs ist. Unser Schöpfer Gott. Und wenn ich den nicht mehr bekennen kann, weil alles andere ja mindestens genauso gut und genauso wichtig ist und krieg dafür auf die Ohren, einen Satz heißer Ohren, während wenn ich vom Buddhismus spreche, kriege ich sogar noch öffentliche Gelder, wo sind wir da? Und das hat mit Maria zu tun, das hat mit dem Vorbild von Jesus zu tun. Und da muss ich hinkommen, das ist eine Entwicklung, die wir uns jetzt nur noch in einem Gebet für die Ende der Sendung erbitten dürfen, damit wir den Start für weitere Sendungen dann wieder haben.
Also ich bin einverstanden, wenn wir hier einfach mal das Thema abschließen und dann aber weitergehen. Wir haben noch Zeit, wir können auch irgendwo im Gespräch sein mit Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich habe den Eindruck, das ist wirklich ganz ein entscheidend wichtiges Thema. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen das Vertrauen. Wir müssen das irgendwo wieder neu entdecken, das Vertrauen in Herrn, dass er es gut meint mit uns, dass er nicht ein ferner Gott ist, dass er da ist, dass er uns Leitung wird geben, dass er uns zum Recht schafft, dass er uns wirklich will suchen, dienen. Das ist einfach, dass er uns liebt, ja, dass er alles für uns tut, dass er seinen Sohn hingegeben hat. All diese Elemente, die sind so, so entscheidend wichtig. Ja, noch etwas, sagen wir noch etwas zu Maria und ihren Glauben, dieses Vertrauen.
Ja.
Vom Anfang an bei der Verkündigung durch den Engel,
ja,
mir geschehe, wie du gesagt hast, bis unter das Kreuz.
So, und das, ich bin gerade dabei, ich will da auch ein neues Buch drüber schreiben, aber das hat mich jetzt bei Heidi so beeindruckt, wie sie das auf dem freikirchlichen Kontext herausgenommen hat, Maria so wunderbar darzustellen, wie es eben auch ist. Ich habe ein junges Mädchen, unschuldig, naiv, keine große Erfahrung, keine theologische Ausbildung, aber ihr Lebensumfeld. Und da ist Glauben und Vertrauen mit diesen jungen Jahren so fest, dass sie schlicht sagen kann, mir geschehe nach deinem Wort. Sicher, wir wissen, Gott hat gesagt, er hat schon von Anbeginn der Zeit jeden von uns mit einem Sinn, einem Zweck, einer Berufung ausgefüllt. Die von Maria ist vielleicht anders wie meine oder deine gewesen, um das mal etwas salopp auszusprechen. Aber sie brauchte dieses Vertrauen, das sie von ihren Eltern gelebt, vorgelegt bekommen hat. Diesen Gott gibt es. Diesen Gott gibt es und dem kann ich vertrauen, dem bin ich gehorsam, dem bin ich hingegeben. Ich bin überzeugt, sie hat sich in dem Moment, als sie gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort, nicht schon alle Folgen ausmalen können. Sie hat nicht daran gedacht, dass das wirklich Schwierigkeiten bringen könnte. Dass allein durch diese Zusage, mir geschehe nach deinem Wort, dann erstmal Probleme auftreten können. Und das tun wir auch nicht. Das ist da, wo wir heute genau diese Probleme haben. Ein bisschen mit der Fastfood-Gesellschaft. Wir wollen alles leicht haben. Wir wollen alles einfach haben. Wir wollen keine Schwierigkeiten haben. Der Mensch ist psychologisch, seelisch darauf ausgebaut, keine Schmerzen oder Schmerzen aus dem Weg zu gehen. Das ist auch eine Einrichtung, wie Gott es von Anfang an gemacht hat, um uns zu schützen. Aber Glauben zu haben, wie Jesus ihn gerne uns vorgelebt hat und auch gerne wieder will, hat was mit dieser Hingabe zu tun, Emuna, auch wenn es schwierig ist, stehen zu bleiben. Da hat sich doch ihr Vertrauen erstmal gezeigt. Also, ich meine, stellen wir uns das mal vor, es ist wirklich erstaunlich. Stell dir vor, sie hat dieses Erlebnis, dann gehst du zu seinen Eltern und sagst, hurra, stell dir vor, ich habe eine Engelsbegegnung gehabt und ich bin jetzt schwanger und das mit dem Messias. Allein dafür hätte sie schon gesteinigt werden können, ja, weil Rabbiner und alles hochheilig und so weiter, das ist absolut nichts, wo eine junge Frau damit schäkern kann. Also diese Sache schon, das war nicht so, das konnte sie so nicht. Sie hat es auch erstmal ein Stück weit mit sich tragen müssen, bis das auch sichtbar geworden ist. Ja, wie sage ich es meinem Verlobten, als es anfing sichtbar zu werden. Dann kamen Schwierigkeiten, die hat sie 100% nicht berücksichtigt, als sie voller Vertrauen sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat in sich einfach ein übernatürliches Vertrauen auch getragen. Mein himmlischer Vater, auch wenn es damals nicht üblich war, so persönlich zu reden, aber Yahweh Adonai ist zuverlässig, Yahweh Adonai ist gut, er wird sich um mich kümmern, er weiß, was das Beste für mich ist. Das können wir bei Kindern erheblich besser wie bei uns Erwachsenen, weil wir eben schon gelernt haben, unsere eigenen Wege und Pläne zu gehen und zu machen. Aber lasst uns das wirklich mal vorstellen. Bist du als Hörer oder ich, wenn sowas heute käme, bereit, ja zu sagen? Ich bezweifle es. Ich weiß, ich wäre es vor 15 Jahren nicht gewesen. Ich hätte erstmal eine Liste gemacht, welche Bedingungen da alle notwendig wären, damit ich überhaupt vertrauen kann, dass es aus der richtigen Quelle kommt oder dass es sowas überhaupt noch gibt. Heute habe ich solche Sachen, ich erlebe solche Sachen. Nicht nur letztes Jahr, nicht nur jetzt gestern Nacht noch, ich erlebe diese Sachen und ich werde so herausgefordert. Und ich konnte in den letzten 5 Jahren genau diesen Satz mehrfach sagen, mir geschehe nach deinem Wort und mir ist nach seinem Wort geschehen. Und ich kann sagen, die Schwierigkeiten waren auf dem Fuß. Und nicht, dass ich nicht gelernt hatte, Schwierigkeiten auch zu meistern, aber ich habe sie eben oftmals ohne Gott gemeistert, ohne Jesus, in eigener Kraft. Und das ist der Grund, warum ich jetzt im Moment gerade erlebe, meine eigene Kraft geht durch eine überraschende Krankheit völlig den Bach runter. Ich habe mit dem Weltjugendtag wirklich Hiob erlebt, jetzt 12 Jahre habe ich die letzte Stufe von Hiob, nämlich die gesundheitlichen Sachen. Und meine Wirbelsäule ist wie ein Schiffsmast, da haben wir es wieder beim Schiff, so in Schwierigkeiten durch die Lasten meines Lebens, dass jetzt mein Vertrauen, hierher zu kommen, stehen zu können, laufen zu können, taube Hände zu haben, Schmerzen im Kopf zu haben, aber zu wissen, Gott spricht, nicht ich.
Auch das gehört zu unserem Glaubensweg, das
Jawohl.
Kreuz.
Jawohl.
Und Gott führt in verschiedene Phasen.
Und das hat viele von uns haben, diese gesundheitlichen Probleme. Nicht alle sind jetzt schon so auf so eine Richtung hinzuführen. Wir haben viel mit Flüchen, viel mit anderen Dingen zu tun, die können wir ausräumen. Und das habe ich wirklich live erlebt, auch bei mir und bei vielen anderen. Und das hört auf, die Problematiken hören auf, wirklich spontan Heilungen kommen und, und. Da seid ihr auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es gibt auch, ich musste ja sagen, verzichte ich auf meine eigene Kraft? 60 Jahre?
Also bevor wir jetzt noch ins Gebet gehen, musst du doch jetzt mal einmal erklären, was ist damals, 2005, beim Weltjugendtag in Köln passiert? Weil du sprichst oft davon oder eigentlich in jeder Sendung
und
wir haben es noch nicht ganz verstanden.
Okay.
Was ist da passiert?
Also ich will das jetzt nur ganz knapp machen, damit es nicht in den Fall auch nicht falsch verstanden wird. 2005 war der Weltjugendtag. Ich war damals Unternehmerin mit einer sehr gut gehenden Firma, 25 Angestellten, 2 Millionen Umsatz. Und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass die Souvenirs, die beim katholischen Weltjugendtag verkauft waren, so extrem teuer waren. Ich kam aus der Branche, ich kannte die ganzen Dinge. Und ich habe mich in Köln beworben, ganz offiziell den ganzen Weg, da für ein Drittel des Preises eine bessere Qualität zu liefern. Das ist jetzt nur der Hintergrund. Es gab dann verschiedene gerichtliche Verfahren, die habe ich alle gewonnen, dass ich das darf. Aber man hat gesagt, nein, man möchte das nicht so haben. Und dann haben wir einen Gerichtsbescheid erwirkt, dass ich aber trotzdem diese ganzen Produkte, die ich dann auf eigene Finanzen auch aufgestellt hat, auch verkaufen darf. Was offiziell war, ich war sowieso im Vorstand des Bundes der Selbstständigen, also ich wusste, das ist sauber. Und mir ging es darum, meine Stiftung für vernachlässigte Kinder damals wirklich zu unterstützen, weil ein Großteil von diesen Erlösen, die trotz des Drittel des Preises eben immer noch Erlöse gebracht hätten, sollten in die Stiftung gehen. Und dann ist aber dieser Zusammenbruch passiert, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei weitem nicht ausreichend waren. Ich kannte das, ich wusste das, ich war in internen Besprechungen dabei. Das Gebiet war absolut nicht dafür vorgesehen gewesen. Und das, was ein Verkehrsgutachten im Vorfeld schon gesagt hat, ist eingetreten. Alles ist eingebrochen. Es gab riesen Schäden. Es gab Hunderte von Verletzten damals. Und meine ganzen Stände, alle 25 Angestellte, alles ist verloren gegangen. Das war eine 500.000 Euro, die sich in wenigen Stunden, wie bei Hiob, im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst haben. Und um es jetzt kurz zu machen, das ist sehr, sehr viel spannender, hat die GmbH der katholischen Kirche anschließend einen Konkurs hingelegt, sodass ich mit den Forderungen, die ich ja nachweisen konnte, mit entsprechenden Beweisen und Belegen nicht durchbringen konnte, weil kein Beklagter mehr da war.
Und damit hast du einfach das Geld verloren?
Damit habe ich die halbe Million verloren. Anschließend muss ich Konkurs anmelden, habe 700.000 weitere Euro verloren, habe meine Firma verloren, meine Familie verloren. Alles. Absolut alles.
Im Zusammenhang mit diesen?
Nur mit dem Weltjugendtag.
Ja,
und
vielen Dank.
Weil die Verantwortung es wäre damals sogar eine Versicherung gewesen, die eingesprungen ist. Aber da hieß es, da muss man ja dann auch die Schuld zugeben, dass es wirklich nicht sauber abgesichert war und. Also wir haben wirklich sehr, sehr gute Anwälte, internationale Kanzleien gehabt. Wir haben in Deutschland vom Land Rheinland-Pfalz die Zusage für die erste Instanz gehabt. Die haben das so intensiv geprüft, dass sie gesagt haben, Beweislage ist eindeutig, der Fall wird gewonnen, sonst kriegst du keine 60.000 Euro Gerichtskostenzuschuss. Aber wenn der Beklagte pleite geht, dann bringt das alles nichts. Und es hat meine Familie, mein Ruf, alles zerstört, wirklich alles komplett. Und das war Trauma. Also danach bin ich wirklich sehr intensiv auch in Traumageschichten hineingekommen, wo ich gemerkt habe, das muss aufgearbeitet werden, obwohl ich schon in Seelsorge und Befreiungsdienst sehr intensiv eingebunden war. Aber diesmal betraf es mich. Ich habe erlebt, was Verfolgung betrifft danach, wie das ist, Verfolgung. Mein Mann hat sich scheiden lassen und so weiter und so fort. Da wurde mein Glauben mehr wie geprüft. Und mein Vater, der zu dem Zeitpunkt ja auch noch katholisch war, der hat nie glauben können, dass seine Kirche, er hat ja das ja alles mitbekommen, sich so verhält. Er wäre wirklich beinahe komplett am Glauben gescheitert und abgefallen. Und er hat mir dann immer gesagt, ich verstehe nicht, wie du vergeben kannst.
Und ich danke dir, dass du jetzt das auch erklärt hast. Ich habe dich herausgefordert.
Ja, ich hätte es nicht so gesagt.
Ich merke jetzt, dass du die Kirche auch schützen wolltest.
Absolut, ja.
Und deshalb hast du es nie gesagt. Aber ja. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt einfach den Hintergrund auch wissen, was du an bitterem und schwerem und einem schlechten Glaubenszeugnis auch durch die Kirche erlebt hast. Also
aber
vielen Dank.
In dem Fall, ich kann wirklich Gott die Ehre geben, er hat auch, nach Römer 8,28, er hat das genutzt, um mich vollkommen, ja, ich wurde zerbrochen in allem, aber er hat mich vollkommen wieder aufgebaut. Heute, so wie ich heute hier sitze, wäre sicherlich auch nicht so möglich gewesen, denn ich war ein Workaholic und lebte für meine Familie. Also wenn du die zwei Sachen hast, da kommt übrigens Glauben dann nicht mehr so dicke zum Tragen. Du hast Familie, du hast eine große Firma, da ist Glauben sehr kurz gekommen. Ja, und Gott hat das verändert. Er hat mich, da gibt es sehr, sehr schöne Zeugnisse auch, die ich heute mit einem offenen Herzen geben machen kann, wie er mich ins Vergeben gebracht hat, wie er mich wirklich vergeben gelehrt hat. Und es war auch ein Prozess, der in verschiedenen Stufen gelaufen ist. Und dann hat gesagt, so ein Stags aufs Pferd drauf und dort, wo der Schaden entstanden ist, da diene. Und das war schon sehr speziell.
Und der Herr kann aus Bösem Gutes tun
das
und auf
ist
ganz krummen Zeilen wieder gerade schreiben.
Ja, Amen.
Annemarie, lass uns noch beten bevor wir da abschließen.
Ja. Willst du anfangen? Okay. Ja, lieber himmlischer Vater, Yahweh Adonai, Abba, wir danken dir. Wir danken dir für diese Möglichkeit, dich anzurufen heute am Schabbat, heute an einem Ruhetag, heute, wo du jedem einzelnen Hörer begegnest. Ich weiß es, du willst jedem Hörer begegnen, auch der noch kommt, auch der noch dazu stößt, der es später auf Podcast holt, weil du uns liebst. Du schreist, du rufst nach deinen Kindern, damit wir wieder begreifen, dass Glauben die Grundvoraussetzung ist für diese Beziehung mit dir. Und Herr, wir könnten jetzt 20 Minuten, eine Stunde und länger beten, aber wir halten dir unsere gestörten, verstörten, versteinerten, kaputten, zerrissenen Herzen hin. Wir halten dir unseren starren, zerfletterten Glauben hin, wenn da auch in der Richtung schon bei mir was zu bemerken ist, wo ich merke, ist kein Feuer mehr da. Es ist alles so rituell geworden, man macht's, aber da ist kein Funke, da ist keine Beziehung. Wir halten uns dir als zerbrochene Kinder hin. Und Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder, damit du uns wieder begegnen kannst wie ein Vater. Jesus, du hast alles vorbereitet, damit wir diesen Weg auch bekommen können, erhalten können, weil wir an dir festhalten. Und wir bekennen immer wieder, Jeshua, Jesus Christus von Nazareth, du bist unser Erretter und Erlöser. Du bist unser König, der sich selbst völlig hingegeben hat, zerschmettern hat lassen, gestorben ist, wirklich in die Hölle gegangen ist und den Schlüssel für alle Gefangenschaften, für alles, was bei uns gefangen, gespalten, kaputt, verletzt und tot ist, du hast es zurückgeholt und du sitzt beim Vater und hilfst uns. Und darum bitten wir dich, bring uns zurück in die Quelle, bring uns zurück zum Vater. Jeder von uns weiß nicht, wo und wann er vielleicht einmal den Weg um ein Grad verlassen hat und heute so weit weg vom Ziel ist. Aber wir wollen in deinem Herzen sein. Wir wollen wieder Feuer haben. Wir wollen eine lebendige Beziehung zu dir haben. Und wir wollen auch Buße tun und erkennen, wo wir falsch liegen. Wenn du uns hilfst, Heiliger Geist, ohne dich geht's nicht. Wir rufen zu dir, Ruach HaKodesh, Heiliger Geist, Geist der Heiligkeit, denn du bist heilig, Gott, heilig, heilig, heilig. Und doch bist du Vater und du liebst uns von ganzem Herzen. Lass es uns spüren, jetzt und jeden Tag aufs Neue. Amen.
Amen. Ja, und so möge sie der Mächtige Gott segnen, deinen der frische, lebendige Glauben schenken, dass sie wirklich auch dürfen die Nähe von Gott erfahren. Er möge auch für ihre Gesundheit sorgen. Er möge sie schützen vor der kopierten Welt vom Find.
Ja. Amen.
Und er möge sie bewahren für die Herrlichkeit vom Paradies, wo wir den dreifaltigen Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Das gewähren der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Ja, da schließen wir ab. Vielen Dank für dein Kommen.
Dankeschön.
Die Sendung haben wir produzieren dank ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.